Nachhinein muss ich sagen, dass mich diese Verantwortung zum Schluss sehr stark beeinträchtigt hat. Mit dem Laufe der Jahre kommt der Körper und sagt, Grünwald, pass auf, du musst mal ein bisschen kürzer treten. Und dann merkt man selber, wenn man nicht mehr so aufnahmefähig ist oder wenn man vielleicht auch in der einen oder anderen Situation die Leute nicht mehr so unbedingt motivieren kann. Ja, wenn einem das abgeht, dann muss man irgendwann erkennen, jetzt ist Schluss, jetzt müssen andere ran. Ja, die Kinder sind natürlich auf der einen Seite unsere Zukunft und das erkennt jeder. Und fragen Sie mal die Oma und den Opa, die Enkelkinder haben, wie glücklich die sind, wenn die Kinder gesund sind. Das ist Antrieb.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Drink Big Podcast. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus dem Südwesten. Sie kommen dabei aus den verschiedensten Branchen, sei es Sport, Kunst, Kultur, der Politik oder auch dem Gründertum. Und ich spreche mit Ihnen über Ihren Erfolg, Ihre Leidenschaft und vor allem Ihre Motivation. Ich möchte verstehen, was Sie antreibt, wie Sie sich alltäglichen Herausforderungen stellen und was Sie dabei inspiriert. Mein heutiger Gast hat in den letzten 28 Jahren bereits über 7500 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und hat sich dabei jedem Wind und Wetter ausgesetzt, um für den guten Zweck Spenden zu sammeln. Dabei hat er zum Teil jährlich über 500.000 Euro gesammelt für krebskranke Kinder und benachteiligte Kinder. Für seinen unermüdlichen Einsatz für die Vortour wurde er bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und ich freue mich unglaublich, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Jürgen Grünwald.
Schönen Dank, bin gerne gekommen.
Das freut mich sehr. Damit wir gleich gut erfrischt ins Gespräch starten können, darf es für den Anfang ein Mineralwasser sein?
Unbedingt Rodeos.
Sehr gut. Medium, Klassik oder Naturell?
Medium, bitte.
Da schließe ich mich doch auch gleich gerne an. Wie ist das denn eigentlich bei langen Radstrecken? Wie versorgt man sich da am besten mit Flüssigkeit?
Ja, es kommt natürlich ein bisschen auf die Witterung an. Will heißen, wir sind durch die Eifel geradelt bei 38, 40 Grad. Da trinkt man am Tag dann so bestimmt 3 Liter, 3,5 Liter. Und die Verpflegung ist meistens unspektakulär. Will heißen, bisschen Obst, Bananen, Äpfel und im Sommer vielleicht ein paar Pfläumchen dabei und ansonsten trinken. Wenn es dann die Mittagspause ist, dann tun es einfache Nudelgerichte.
So kulinarische Klassiker, auf die sich jeder freut.
Ja, ganz klar. Das ist das typische Sportlergetränk und Sportleressen. Ja.
Mhm. Wir wollen uns heute vor allem über die Vortour unterhalten, aber ich möchte auch immer gerne den Menschen kennenlernen, mit dem ich spreche. Mhm. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns vielleicht einfach so einen kleinen Einblick in Ihren Werdegang geben.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Jürgen Grünwald. Ich bin jetzt 71 Jahre alt und komme aus den Bereichen der Industrie, habe Industriekaufmann gelernt, dann später mein Diplom gemacht als Werbekaufmann und bin auf Umwegen dann irgendwann in die Tourismusindustrie gekommen und in dieser Zeit hat sich auch ergeben, dass ich Kontakt bekam mit den Machern der Tour der Hoffnung, die ja bundesweit unterwegs ist. Und das ist so im Stenogrammstil das, was ich mache. Von Haus aus bin ich Kaufmann und habe letztendlich immer schon gerne geradelt oder bin geradelt mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike. Und irgendwann hatte ich die Chance, mein Hobby dazu zu machen, dass ich ehrenamtlich eben helfen kann.
Mhm. Das war 1996, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist es denn dann tatsächlich zur Vortour gekommen?
Also 1995 riefen die beiden eben zitierten Macher, Gerhard Becker und Volker Klein von der bundesweiten Tour der Hoffnung bei mir an. Dort war ich, zu der Zeit war ich in Bad Neuenahr-Ahrweiler Verkehrsdirektor der Stadt. Und sie erzählten mir, dass die Tour wieder geplant ist, unter anderem von Bad Königstein im Taunus am Rhein entlang über Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Köln, also eine Tagesetappe. Und sie hätten gern, wenn es einen Stopp in Bad Neuenahr-Ahrweiler gäbe. Dann haben wir geplaudert und ich erfuhr, wer alles so dabei ist, Ulrike Nasse-Meifert, Schramm, der Eiskunstläufer, Eberhard Ginger, der Reckweltmeister, Peter Hussing, der Boxer und viele, viele mehr, die man sonst eben alle so im Fernsehen gesehen hat und mit ihnen gefeiert und gelitten hat. Wow, habe ich gedacht, da müssen wir was draus machen. Dann haben wir dort einen tollen Stopp hingelegt in Bad Neuenahr-Ahrweiler, mein Team und ich. Und das hat wohl ein bisschen Nachhaltigkeit geschaffen und bekam im Grunde genommen dann im nächsten Jahr eine Einladung zu der großen Tour, um dort mitzuradeln. Und dafür bin ich heute noch sehr, sehr dankbar.
Das heißt, das Prinzip bei der Tour ist, man wird eingeladen am Ende.
Das ist korrekt. Okay. Also so wie bei der Tour der Hoffnung, wie auch bei uns bei der Vortour der Hoffnung.
Mhm. Und was war dann der Impuls für die Vortour der Hoffnung?
Im Grunde genommen war die erste Tour, die wir gemacht haben, von Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Gießen, eigentlich schon die Vortour. Nur die hieß natürlich damals nicht so, die hatte gar keinen Namen. Sondern wir bekamen die Einladung und dann habe ich zu meinem Freund Gregor Waldorf gesagt, wir können ja nicht mit leeren Händen kommen, wir müssen doch jetzt hier in unserem Netzwerk irgendwie ein bisschen was sammeln. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir 4.500 D-Mark zusammenbekommen, waren ganz happy und ganz stolz. Haben die, ich betone, aufpassen, dann wortwörtlich in den Rucksack gepackt und sind dann von Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Gießen gefahren, um dort nicht mit leeren Händen zu kommen. Mhm. Das war so ein bisschen das Prinzip, wir fahren gerne mit, wir lernen gerne die Tour der Hoffnung kennen, aber wir bringen auch ein Startkapital mit. So haben wir das gemacht. Dann sind wir nach Gießen gefahren, dort findet immer der Prolog der großen Tour statt, weil die Tour der Hoffnung hat ihren Ursprung in der Universitätsklinik in Gießen. Mhm. Und das war quasi, wenn Sie so wollen, die Geburtsstunde der Vortour der Hoffnung, die aber dann erst 10 Jahre später so konkret benannt wurde.
Und wie ging es dann weiter, dass im nächsten Jahr das Ganze quasi dann nochmal stattgefunden hat?
Ich hatte ein Schlüsselerlebnis dann bei der Tour. Das war in Rostock, wo wir einen großen Stopp hatten und habe dort die Zustände gesehen, wie dort Krebs- und leukämiekranke Kinder behandelt wurden. Nicht behandelt wurden im Sinne von falsch behandelt, sondern wie die Umstände waren. Ja? Die Kinder lagen in dem Krankenhausgelände in Holzbaracken. Das war eben 96 noch. Ja? Und auf den Gängen auch die Kinder, weil nicht genügend Betten da waren. Die Eltern hatten große Probleme. Heute überhaupt kein Thema. Mal 1 oder 2 Tage oder heute sogar eben mehrere Wochen bei den Kindern zu bleiben. Also es waren Zustände, die uns sehr angefressen haben, mich persönlich. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich gesund bleibe, dann ist das mein Ding.
Und so kam es dann, dass sich das ganze Jahr für Jahr weiterentwickelt hat.
Genau. Aus 2 Leuten wurden im nächsten Jahr 6 Leute, dann 16, 32, 38, bis man irgendwann die 100er Grenze überschritten hat. Und heute radeln wir so im Schnitt mit 130, 150 Radlerinnen und Radler.
Das ist ja schon eine stolze Menge, die sich da an Freiwilligen jedes Jahr zusammenfindet.
Ja, und tolles Bild vor allen Dingen auch.
Auf jeden Fall. Wie hat man denn die ersten prominenten Unterstützer auch für die Vortour gewinnen können?
Ja, ich muss jetzt lachen. Ich habe eben nochmal quer gelesen. Einen habe ich überzeugen können bei einer Rotweinprobe. Nämlich der früher sehr bekannte und auch heute eigentlich von vielen noch gekannte Edgar Steinborn, Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter aus Sinzig. Der pfiff damals ein Heimspiel des 1. FC Köln und wir von der Badestadt, Bad Neuenahr-Ahrweiler, wir hatten eine Kooperation mit dem 1. FC und haben dort immer im VIP-Bereich dann Weine ausgeschenkt. Ja. Und im VIP-Bereich sind immer viele bekannte Gesichter. Und da habe ich mal so en passant den Edgar Steingott angesprochen, habe gesagt, wer ich bin, was wir machen in der Freizeit, hättest du nicht mal Lust. Das war zum Beispiel der erste konkrete, prominente und damals sehr bekannte Schiedsrichter Edgar Steinborn. Und so ging das peu à peu weiter. Immer den Mut gehabt, Menschen anzusprechen, war nicht immer einfach. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass wir Jahr für Jahr bekannter wurden und auch mehr wahrgenommen wurden.
Wie sieht denn der Ablauf der Tour an sich aus, wenn wir jetzt nur mal die 3 Tage Action sozusagen betrachten? Wie geht's los?
Also im Moment sind wir jetzt dabei, die ganzen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Im Januar haben wir angefangen, nachdem wir im Kopf und von Zurufen und von Ideen gesehen haben, wie die Strecke aussehen könnte. Dann besuchen wir Januar, Februar, März alle Städte, Gemeinden, die an den 3 Tagen auf der Strecke liegen und sagen, wer wir sind und was wir gerne hätten. Wir hätten nämlich gerne einen Stopp. Das bedeutet, bleiben wir mal bei dem Beispiel Rheinböllen, wo wir in diesem Jahr sind. Da müssen wir die Solidargemeinschaft vor Ort überzeugen, dass wir am Tag X, wenn wir kommen, ich sag mal, wenn möglich, viele Spenden im Bereich bekommen, dass wir selber mit einem großen Programm bekommen. Ungefähr eine Stunde sind wir vor Ort mit Programmpunkten, mit Musik. Und meistens gelingt das zu 95-96%. Dann stehen irgendwann die 3 Tage mit den Stopporten und dann machen wir uns auf den Weg. Aber wichtig ist, dass wir vor Ort die Menschen begeistern zu dem Thema, für das wir unterwegs sind. Will heißen, krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern Hoffnung zu bringen. Das ist das Ansinnen. Und dann gibt es ein Staccato von Ideen, von Aktionen, von Aktivitäten, was die Leute dann von Januar, Februar, März bis zum Juli machen, um ihre Kassen zu füllen. Das ist so, man wurde öfters schon mal daran erinnert, man hat sich bei uns bedankt und hat gesagt, Mensch, Herr Grünwald, die glauben gar nicht, was das losgelöst hat, was ausgelöst hat bei uns im Ort. Wir sind viel enger zusammengewachsen. Die ganzen Vereine, wir haben für eine Sache alle zusammengearbeitet. Schönes Lob gibt es nicht.
Das ist eine total schöne Synergie, die da ja auch irgendwie Absolut. Dann am Ende Absolut. Entsteht.
Genau.
Okay, und wo starten wir dieses Jahr die Tour? Also wo wird losgeradelt?
Wir starten dieses Jahr in Simmern und fahren dann quer durch den Hunsrück runter an die Mosel, nach Zell, nach Traben-Drabach, nach Brauneberg, nach Bernkastel-Kues, nach Piesport. Das sind ungefähr so 110 Kilometer, einige Höhenmeter. Und am nächsten Tag wieder Start in Simmern und dann geht's runter an die Nahe, Kirn und dann hoch nach Moorbach. Das ist die Königsetappe. Da gibt es fast 1000 Höhenmeter zu bewältigen. Und am Sonntag gibt es eine 60-Kilometer-Tour rund um Rheinböllen. Das ist in diesem Jahr die 27. Tour.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall auch schon nach einem sportlichen Anspruch, wenn man auch über 1000 Höhenmeter beradeln muss. Kann denn jeder da mitmachen?
Nein. Also, wir sind ja kein elitärer Kreis. Mhm. Also im Grunde genommen könnte jeder mitmachen, wenn er dann Rennrad fährt, wenn er sich auf dem Rennrad sicher fühlt und wenn er gut trainiert ist. Es kann nicht sein, dass einer sagt, oh, ich mache mir mal 3 schöne Tage, finde ich toll und radelt dann mit und muss die halbe Zeit geschoben werden. Das kann so nicht sein. Allerdings sagen wir jedem, der dann kommt, wir erwarten auch, dass er nicht mit leeren Händen kommt. Weil da kommen wir vielleicht im Laufe der nächsten Zeit nochmal dazu. Das ist das Erfolgsgeheimnis der Vortour der Hoffnung, dass keiner der Mitradler mit leeren Händen kommt. Jede und jeder hat im Laufe des Jahres zu Hause, in seinem Umfeld, auf der Arbeit, Freundes, Bekanntenkreis, irgendetwas gemacht, gesammelt, Aktivitäten, Events gestartet, wie auch immer. Dieses Geld bringt er mit.
Mhm.
Das will heißen, dass die 3-tägige Tour ungefähr 1/3 der Gelder bringt, aber 2/3 der Gelder kommen aus dem Kreisen der Mitradlerinnen und Mitradler. Und das bedeutet, von Januar bis Dezember wird das Thema Vortour der Hoffnung, Hilfe für Krebskranke und hilfsbedürftige Kinder gelebt.
Und die Mitradler, die so mit dabei sind, kommen die aus unserem Umkreis hier oder sind da auch deutschlandweit Vertreter dabei?
Also schwerpunktmäßig kommen die Mitradler aus Rheinland-Pfalz, ich würde mal sagen so 70-75%, und der Rest dann eben bundesweit.
Wie ist das am Veranstaltungstag selbst? Hat man in den letzten fast 3 Jahrzehnten Rituale entwickelt, bevor man morgens losfährt oder am Ende vom Tag?
Ritual ist grundsätzlich, dass abends zusammengesessen wird. Und vielleicht das ein oder andere Bierchen oder wir sind ja im Weinland Rheinland-Pfalz, Weinchen getrunken wird. Man freut sich, dass man sich wieder trifft und weiß im Grunde genommen, in den nächsten 3 Tagen sollte man mit dem Alkohol trinken und mit dem geselligen Beisammensein ein bisschen zurückfahren. Das ist der Tag davor und der Tag als solches beginnt mit einer sehr ernsten und sehr intensiven Ansprache unseres Polizeieinsatzleiters. Der nochmal genau sagt, wie die Polizei, die uns mit 6 Grädern begleitet, wie die sich vorstellen, dass wir zu fahren haben.
Mhm.
Ja? Das heißt, der entgegenkommende Verkehr wird zur Seite gewunken, sodass wir freie Fahrt haben. Die Ampelkreuzungen werden von den Gradfahrern für einen kurzen Moment stillgelegt, sodass wir freie Fahrt haben. Sonst würden wir den Zeitplan nicht schaffen, wenn wir immer anhalten müssten und so weiter. Aber wir nehmen am Straßenverkehr teil und entsprechend müssen wir uns dann auch verhalten.
Mhm. Wer gibt denn das Tempo vor bei der Tour?
Wir haben einen sportlichen Leiter, Der gibt das Tempo vor und der führt im Grunde genommen die Truppe auf Flachetappen, wenn es die Berge hochgeht oder wenn es die Berge abgeht, gibt's so verschiedene Rituale, die man beachten muss, um einfach unfallfrei über diese drei Radlertage zu kommen. Wichtig für uns ist, 2 Wochen vor der Tour wird mit der Polizei und mit einem kleinen Kreis, unter anderem der sportliche Leiter, die Strecke nochmal in Echtzeit abgefahren. Mhm. Einmal mit der Polizei, mit dem Polizeiwagen, damit er sehen kann, ist die Strecke frei? Gibt es plötzlich eine Baustelle? Alles schon passiert? Dann stimmt unser Zeitplan nicht. Also das wird gecheckt mit der Polizei und dann in Echtzeit, so mit 7, 8 Leuten von uns, die mit dem Rennrad das Ganze abfahren, um dann zu sehen, dass wir, was im Kopf geplant ist, dass das der Wirklichkeit entspricht.
Was ist denn so eines der schönsten Erlebnisse jetzt aus den letzten 28 Jahren dieser Saison?
Oh, das ist schwer zu sagen. Alle Erlebnisse, die wir bei den Besuchen in den Kinderkliniken, auf den Onkologien hatten oder in Institutionen oder Einrichtungen, die sich um schwerstkranke Kinder kümmern, das sind so die Gänsehautmomente. Mhm. Weil man dort letztendlich sieht, weshalb wir radeln.
Das heißt, die Spendengelder werden aber so gesehen auch immer persönlich dann am Ende überreicht?
Also wir nehmen von den Stopporten die Gelder entgegen. Wir, die Mitradeln, bezahlen auf die Sonderkonten ein und irgendwann am Jahresende wird der Strich gezogen, dann steht die Summe fest. Und mhm. dann haben wir seit vielen Jahren die Möglichkeit von Hendrik Hering bekommen, den Landtagspräsidenten in Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz, dass wir im Landesparlament diese Spendensummen an ungefähr 40 Institutionen verteilen dürfen. Die laden wir dorthin ein. Und das sind immer 2, 3 sehr, sehr, sehr emotionale, weil sehr familiäre Momente oder Stunden. Und das ist so in etwa der Ablauf. Spenden kommen rein, werden gesammelt und am Jahresende auch letztendlich dann verteilt an diese Institutionen.
Haben dann Institutionen die Möglichkeit, sich darauf zu bewerben?
Ja. Ein wesentliches Momentum von uns ist, dass wir gucken, wie jetzt auf der Strecke, wo liegen Einrichtungen, die sich mit dieser Thematik befassen. Dann sagen wir den Leuten, die sich vor Ort darum kümmern, wen können wir von hier aus begünstigen? Weil wenn wir in der Region radeln, wo jetzt zum Beispiel ein Kinderkrankenhaus ist und sagen dort, dass die Vortour der Hoffnung kommt, dann ist die Identifikation der Bevölkerung mit dieser Thematik ja eine ganz andere, mhm. als wir anonym kommen oder kämen. Ja. Ja, das ist so unser Prinzip und dann versuchen wir über die vielen Jahre diesen Institutionen Planungssicherheit zu geben. Die werden ja auch von uns einmal im Jahr, alle 2 Jahre, ohne dass wir uns anmelden, geprüft, um einfach zu sehen, hat das alles noch seine Ordnung. Mhm. Ja, die müssen offiziell eine Eingabe machen, schriftlich begründen, weshalb wir sie eventuell begünstigen und was wird mit dem Geld im darauffolgenden Jahr gemacht. Mhm. So, und dann fahren wir mit einer kleinen Abordnung auch dahin, schauen uns das an, die Örtlichkeiten, die Gebäude, das Personal, die Menschen. Und wenn wir dann einen guten Eindruck haben, dann werden wir dem zustimmen.
Das klingt auf jeden Fall alles nach sehr viel organisatorischer Arbeit und vor allem nach sehr viel zeitlichem Aufwand natürlich auch, der dahinter steht. Also so wie ich das raushöre, ist da ja tatsächlich das ganze Jahr damit vollgepackt, immer wieder gibt's was zu tun. Und bei meinen ersten Recherchen für unser Gespräch habe ich auch von den sogenannten Kümmerern gehört. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Wir waren alle darauf bedacht, sportlich etwas Gutes zu tun. Da waren zum Beispiel 2 Leute aus Rheinhessen dabei oder 3 Leute aus dem Ahrtal oder 4 Leute aus dem Westerwald oder vom Rhein-Hunsrück-Kreis. Und dann hat sich das verfestigt und dann haben wir quasi gesagt, macht eine eigene Kümmererregion, seid Kümmerer das ganze Jahr über. Und das war der Knackpunkt, als das dann funktionierte, dass diese Kümmerergruppen das ganze Jahr über irgendetwas gemacht haben. Zum Beispiel haben die Kümmerergruppe Rhein-Hunsrück. Die sind auf allen Konzerten auf der Lorelei und machen Dosensammlungen. Mhm. Da kommt bei jedem Konzert ungefähr 2.500 Euro zusammen. Das sind die Kümmerer. Und das war das Schlüsselelement, dass wir plötzlich von jährlich 250 oder 300.000 Euro hochschnellten auf 450, 500.000 Euro, weil diese Intensität der Kümmerergruppen vor Ort so viel mehr wurde, dass auch mehr an Geld zusammenkam. Mhm. Also die Kümmerer sind im Grunde genommen ein ganz wichtiges Element, wenn nicht das Wichtigste. Das ist die Basis unserer Arbeit.
Was glauben Sie, wie diese Dynamik zustande gekommen ist, dass da eben so viel Leidenschaft und Engagement dahinter steckt?
Weil, glaube ich, alle das Gefühl hatten, dass sie etwas Besonderes tun, dass sie das Gefühl hatten, dass was sie tun, dass das insofern auch honoriert wird, dass alles zu 100% verteilt wird. Wir haben keine Personalkosten, wir haben keine Verwaltungskosten, wir haben reines Ehrenamt. Das wird nochmal bestärkt durch die Tatsache, dass wenn wir unterwegs sind, wir alle selber auch unsere Hotelkosten bezahlen oder essen und trinken, sofern wir nicht eingeladen werden. Ja, und das, glaube ich, hat auch dazu geführt, dass diese große Familie zusammengeschweißt wurde. Jeder hatte das Gefühl, da möchte ich gerne dabei sein. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Und ich kann Ihnen nur sagen, der Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Was manch einer sich alles hat einfallen lassen, das ist irre. Über das Normale wie ein Spinning-Wettbewerb, ja, oder ein Konzert mit irgendeiner bekannten Band, über ich sag mal Waffeln backen bei irgendeinem Fest. Aber es gibt Dinge, die sind unglaublich, wenn einer sagt, ich habe jetzt die und die Idee. Vor kurzem kam einer und sagt, ich tanze mit meiner Frau sehr gern, wir gehen in die Tanzschule. Ich will mal gucken in meinem Bekanntenkreis, da machen wir was draus. Der Tanzlehrer hat gesagt, er würde das auch umsonst machen. Ich verkürze das jetzt, 23 Paare sind zusammengekommen, wir haben 6 Wochen lang jede Woche einmal getanzt, wurden also trainiert, ja, und am Ende waren 2.355 Euro zusammengekommen.
Es ist total schön zu hören, wie kreativ da tatsächlich gedacht wird.
Ja, das macht total Laune.
Herr Grünwald, was mir gerade noch ganz spontan einfällt, ich glaube vor ungefähr 2 Jahren war das, korrigieren Sie mich gerne, hat ja auch das Hoffnungpflanzen stattgefunden im Ahrtal damals. Da, ich weiß auch noch, dass wir mit dabei waren und auch einen Kümmerer bei uns empfangen haben diesbezüglich. Was war das nochmal genau für eine Aktion, die da abseits der Tour stattgefunden hat?
Wir haben ja eben über die Promi-Beteiligung bei uns bei der Vortour gesprochen. Und seit vielen Jahren ist die Heike Baumgarten bei uns präsent als Moderatorin. Und die Heike Baumgarten ist ja bekannt beim SWR durch die Gartengeschichte als Gartenexpertin. Und sie hat sich dann mit einer kleinen Gruppe Gedanken gemacht zum Thema allgegenwärtig der Klimawandel, Verlust der Biodiversität. Wie kann man das an den Mann und an die Frau bringen? Und dann kam dieses unsägliche Hochwasser an der Ahr dazu. Und dann ging es ja irgendwann auch um den Wiederaufbau. Und da hat die Heike Baumgarten mit vielen, vielen Netzwerkern organisiert, dass das Ahrtal wieder begrünt wurde, von oben bis unten. Die Situation ist ja jetzt noch nicht abgeschlossen. Mhm. Gibt immer wieder punktuell neue Bepflanzungen, neue Dorfmitten am Ufer, wo auch immer. Aber Hoffnung pflanzen begleitet die Tour auch ganzjährig, weil eben im Frühjahr, im Sommer, im Herbst immer irgendetwas zu pflanzen gibt. Und Heike Baumgarten besorgt dann über ihre Kontakte entsprechende Pflanzen, Blumen, wie auch immer, bekommt die zu kleinem Preis und dann wird daraus quasi eine Aktion gemacht und so kommt auch wieder sehr viel Geld in den großen Spendentopf. Ja, Hoffnung pflanzen.
Und in unserem Vorgespräch eben habe ich noch gehört, dass es auch noch eine ganz andere Aktion gab, guter Wein.
Ja, Headline ist Gutes tun mit gutem Wein. In der Corona-Zeit geboren, dort hat man ja viel Zeit gehabt. Wir konnten ja auch sonst keine Aktivitäten letztendlich auf die Bahn bringen. Und da kamen 3 Leute aus unserem Brit auf die Idee. Einer davon ist Winzer. Lass uns doch für die Vortour der Hoffnung einen Hope-Wein machen. Hope wie Hoffnung. Und man kann heute nur sagen, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ist ein schöner, frischer Weißburgunder, also ein richtig schöner, toller Sommerwein im Garten sitzend, mit Freunden und Bekannten ein bisschen feiern. Da kommt der Hopwein als Weißburgunder ganz gut. Und angefangen Ende 22 haben wir bis heute 25.000 Flaschen verkauft. Mhm. Von jeder Flasche gehen 1,50 Euro an die Vortour der Hoffnung.
Wir hatten ja eben schon mal kurz das Thema erste prominente Unterstützer. Wie ist das denn generell? Wie findet man denn heute noch Unterstützer oder wie motiviert man denn heute auch noch Unterstützer?
Zunehmend schwierig, weil die bekannten oder die früher bekannten, sehr bekannten Sportler natürlich auch in die Jahre gekommen sind. Was wir heute bräuchten, wäre Nachwuchs. Und es ist relativ schwierig, junge Leute dazu zu bekommen, nicht nur aufs Fahrrad zu steigen, sondern auch ihre Zeit zu opfern. Mhm. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Bei der großen Tour, die haben natürlich die unglaubliche Situation, dass die seit Jahren von Henry Maske begleitet werden und von Johannes B. Kerner. Und das macht was her, wenn die beiden dann aufs Podest gehen, auf die Bühne gehen oder im Fahrerfeld ausgemacht werden können. Das aber schwierig, ganz schwierig.
Wie schafft man es trotzdem, vielleicht auch in schwierigen Zeiten die eigene Motivation oben zu halten und trotzdem weiterzumachen?
Das hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt. Mein Standardsatz war und ist, solange ich gesund bleibe, mache ich das weiter mit. Ich bin ja jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr in der vordersten Linie, weil ich gesagt habe, nach 28 Jahren oder nach 27 Jahren muss Schluss sein. Man merkt selber, dass man irgendwie nicht mehr so ganz der Fitteste ist. Ja, und die Belastung war schon relativ groß. Sie haben es eben angesprochen. Es ist eigentlich ein Ganzjahresjob neben dem eigentlichen Job. Mhm. Ja. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass man einfach nach wie vor dieses unglaubliche Gefühl mit sich nimmt und das Motivation ist, weiterzumachen. Nämlich, dass man auf diese Art und Weise kranken Kindern helfen kann.
Und auch wenn Sie jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, vielleicht nicht mehr in der ersten Reihe dabei sind, wird dieses Jahr trotzdem nochmal mitgeradelt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich persönlich eigentlich relativ fit. Ich fahre auch in der Relation 3-mal in der Woche mit dem Fahrrad durch den Westerwald. Es macht mir den Kopf frei, man ist in der Landschaft, an der frischen Luft, alles top. Ja, ich radle mit und bin natürlich auch in dem einen oder anderen Punkt noch mit eingebunden. Aber ich habe nicht mehr die Verantwortung. Ja, also ich kann, aber ich muss nicht.
Mhm. Nochmal ganz kurz zum Thema Motivation und der Begeisterung von Mitwirkenden. Merkt man in den aktuellen Zeiten die Inflation? Hat die Inflation Auswirkungen auf das Arbeiten für den gemeinnützigen Zweck? Also hat man das Gefühl, dass die Menschen ja wieder eigene Probleme haben?
Es war relativ schwierig natürlich in der Corona-Zeit, wo wir alle eingeschränkt waren. Wir konnten nichts machen. Und trotzdem hat die Idee oder ist die Idee in den Köpfen hängen geblieben. Nach der Corona-Zeit haben wir uns sehr gewundert. Wir haben gedacht, es gibt einen großen Einbruch. Das war nicht der Fall. Und die nächsten 3 Jahre nach Corona, oder 2 Jahre, die waren eigentlich die Summen, die wir als höchste erradelt haben. Also überhaupt kein Nachlassen der Spendenbereitschaft. Das hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, ohne jetzt arrogant zu klingen. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein gutes Image uns über die vielen Jahre aufgebaut. Wir werden gut wahrgenommen, wir werden wahrhaftig wahrgenommen. Da kommen die Hoffnungsradler, die machen das alle ehrenamtlich und viele, viele Einrichtungen, Institutionen partizipieren davon. So stehen wir draußen da und ich glaube, das macht auch sehr viel aus, dass wir immer wieder die Spendendose unter die Nase halten dürfen, dass wir Leute ansprechen dürfen, wollt ihr nicht was für uns machen und vieles, vieles mehr. Ich würde sagen, das ist ungebrochen. Trotz der schwierigen Zeit, in der wir alle leben und viele Einflüsse, die alles andere als positiv sind, Spendenbereitschaft nach wie vor top.
Es ist schön zu hören, dass die Nächstenliebe trotzdem weiterhin bestehen bleibt.
Ja, die Kinder sind natürlich auf der einen Seite unsere Zukunft und das erkennt jeder. Und fragen Sie mal die Oma und den Opa, die Enkelkinder haben, wie glücklich die sind, wenn die Kinder gesund sind. Das ist Antrieb.
Wir haben ja jetzt schon mehrfach gehört, dass die Planung und die Organisation eines so großen Projektes, wie es ja jetzt dann tatsächlich auch geworden ist, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und auch mit Sicherheit einiges an Energie fordert. Wo nimmt man diese Zeit und das Durchhaltevermögen vor allem auch her und wie schafft man es, sich so zu strukturieren, vor allem auch in den Zeiten, in denen Sie auch noch berufstätig waren? Also Jetzt sind sie, glaube ich, seit 10 Jahren in Rente, Pi mal Daumen. Ja. Aber es gab ja auch mal eine Zeit, in der dann noch ein Vollzeitjob dahinter stand.
Selbstdisziplin ist das eine. Dann, wo ich in Bad Neuenahr-Ahrweiler war, einen Chef zu haben, der das voll mit unterstützt hat, der mir auch viele Freiräume gewährt hat, dieses Ehrenamt auszuüben. Und dann letztendlich, ich habe es eben schon mal gesagt, das Gefühl, dass die Leute, mit denen man das macht, man hat ja das nicht allein, ich hatte irgendwann mal die Idee alleine, aber dann ist das ja als Team gewachsen. Wenn man dann das Gefühl hat, dass jeder den anderen motiviert und sagt, Mensch, Grünwald, komm, nächstes Jahr sind wir wieder dabei, schaffen wir, machen wir, neue Ideen, lass mal drüber reden.
Sie haben gerade die Selbstdisziplin angesprochen, die man haben muss. Ist das was man lernen kann?
Das glaube ich schon. Also wenn ich so einige Schlurris von den Anfängen aus unserer Truppe gesehen habe, die musste man wirklich disziplinieren, im positiven Sinne. Das ist ein Prozess, der geht bei dem einen 1-2 Jahre, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Aber wenn du das Ziel vor Augen hast, wir können ja nicht, ich sag mal, als Radlergruppe unterwegs sein und schreien überall Hallo und Hallo und machen Blödsinn, obwohl wir für eine ernste Sache unterwegs sind. Natürlich, wir lachen, wir schunkeln auf der Bühne, aber wir radeln als Truppe, wir sind erkennbar, wir sind die Vortour der Hoffnung. Das muss auch seriös rüberkommen. Und das ist ein Ansatz, den haben wir immer befolgt. Und das muss der ein oder andere lernen. Auch ich selber musste das lernen, weil wir sind ja gewachsen. So mit 16 Leuten, wo wir durch die Gegend gefahren sind, ja, da haben wir viel Blödsinn gemacht, ja. Da haben wir auch nicht so viele Stopps gehabt. Da haben wir auch zwischendurch mal in der Weinlaube ein Gläschen Wein getrunken oder ein frisches Bier getrunken oder so, ja. Aber mit der Größe, die wir dann erreicht haben und mit der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sind wir auch gezwungen worden, in dieser Form seriöser aufzutreten und auch die Wahrhaftigkeit rüberzubringen, ja.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man diese Verantwortung auf einmal trägt für so eine große Veranstaltung?
Puh, im Nachhinein muss ich sagen, dass mich diese Verantwortung zum Schluss sehr stark beeinträchtigt hat, weil es einfach 2 Jobs in einem waren, der normale Job und der andere Job. Aber wenn sie dann auch 15 oder 20 oder 25 Jahre jünger sind, dann empfinden sie das nicht so. Aber mit dem Laufe der Jahre kommt der Körper und sagt, Grünwald, pass auf, du musst mal ein bisschen kürzer treten. Ja, und dann merkt man selber, wenn man nicht mehr so aufnahmefähig ist oder wenn man vielleicht auch in der einen oder anderen Situation die Leute nicht mehr so unbedingt motivieren kann. Ja, wenn einem das abgeht, dann muss man irgendwann erkennen, jetzt ist Schluss, jetzt müssen andere ran. Ja, jetzt muss die gute Geschichte muss weitergehen. Aber vom Grundsatz her, Selbstdisziplin, wie schon eben gesagt, und einfach die Erkenntnis, dass wir mit dem Betrag vom letzten Jahr 603.000 Euro unglaublich viel Hoffnung bringen können, unglaublich viel helfen können mit Projekten, wo teilweise die Institutionen 5-6 Jahre irgendwas im Bedarfsplan drin haben, bekommen es nicht genehmigt und plötzlich sagen wir denen 25.000 Euro zu und die umarmen uns und küssen uns und sagen, Mensch, Tour der Hoffnung, das ist eine tolle Sache. Lieben Dank.
Ich finde es aber auch sehr schön zu hören, wenn Sie sagen, dass Sie die Größe haben, ehrlich zuzugeben, ich schaffe das so nicht mehr, wie ich das früher geleistet habe. Das ist aber genau das Engagement, das das Projekt auch verdient. Und dass man dann eben sagt, ich nehme mich jetzt selbst zurück, ich übergebe das Zepter vertrauensvoll in die nächste Generation, kann man jetzt vielleicht so sagen.
Ja, ist so.
Ja, genau. Und das finde ich sehr, sehr schön. Gibt es denn noch andere Mitradler, die auch schon genauso lange mit dabei sind, die auch bis heute noch durchziehen?
Es gibt noch 3 Mitradler. Der eine ist im 2. Jahr dazugekommen und die anderen 2 oder 3 Leute im 3. Jahr. Mhm. Die sind auch jetzt noch dabei.
Wie sieht es mit der eigenen Familie aus? Ist die eigene Familie auch immer mit dabei?
Ja, also meine Frau war viele, viele Jahre mit dabei als Helferin. Also wenn wir radeln, dann haben wir einen Tross, der uns begleitet, der in den Stopporten irgendwelche Dinge anpreist, Dosensammlungen macht, T-Shirts verkauft oder was auch immer, was man von solchen Events halt eben kennt. Dann die Trikotausgabe, wenn die Leute morgens alle zu der Truppe stoßen. Also alles Organisatorische. Wir haben ja 7, 8 Begleitautos. In einem ist der Kassenwagen, wo die ganzen Gelder reinkommen. Dann Rote Kreuzwagen. Dann wo die Trikots drin sind, Leute, die unterwegs dazukommen. Also das ist ein riesengroßer Dross. Und da hat meine Frau zum Beispiel mitgemacht, mit vielen anderen auch. Es sind so ungefähr 25 Damen und Herren, die das bewerkstelligen. Ohne die Leute, die in der zweiten und dritten Reihe stehen oder sich befinden, würde das Ganze ja nicht funktionieren. Die Leute stehen halt nicht vorne auf der Bühne. Die stehen nicht im Mittelpunkt, aber die sind so, so wichtig, um so eine Aktion über so viele Jahre erfolgreich zu gestalten.
Mhm. Wie sieht denn dann das Familienleben aus, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke, voll berufstätig, volles Engagement für die Fortour der Hoffnung? Die Frau ist auch noch mit dabei. Wie hat man denn dann noch Zeit zu zweit oder führt es dann vielleicht auch manchmal zu Reibungen zu Hause?
Also ich habe meinen Koffer noch nicht in Berlin, also der ist noch zu Hause. Meine Frau lässt mich auch noch rein. Nein, das hat uns natürlich viele lange Jahre angerührt, für diese Aktion tätig zu sein. Klar, wir waren 20 Jahre, haben ein Hotel geführt, da lebe ich von Bad Neuenahr-Ahrweiler rübergegangen bin in Westerwald, in meinen Heimatort. Und die Jahre im Hotel, die sind heftig.
Mhm.
Ja, ich sag mal jetzt nur so ein Stichwort, kein Wochenende, kein Feiertag. Das ist eigentlich ein Ganzjahresjob, auch rund um die Uhr. Das war schon heftig, aber nochmal, meine Frau hat immer gesagt, denk dran, du hast, oder wir haben auch noch einen eigenen Betrieb. Wollte das damals nicht so wahrhaben. Ich brannte für meinen Job, mhm, mit meiner Frau zusammen, wir waren beide im Hotel, und ich brannte für das Ehrenamt. Ja, aber heute muss ich sagen, dass diese Jahre hier und da vielleicht doppelt gezählt haben. Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, ich möchte nicht, dass man mich wegjagt oder irgendeiner sagt, ach, der Grünwald schon wieder auf der Bühne, nee, lass mal einen anderen ran. Ja, du musst erkennen, wenn deine Zeit gekommen ist. Und dann kannst du toll zurückblicken.
Mhm. Was hat sich denn verändert, seit der Ruhestand eingetreten ist?
Unruhestand. Also ich muss dazu sagen, ich habe zum Beispiel im Hotel dann auch, weil es wirklich stressig war, ne? Also wir hatten auch über 37 Angestellte, wir hatten 6 Tagungsräume und fast 100 Betten, 3 Restaurants und Freirestaurant noch und so weiter. Irgendwann hat mich das Ganze mal gekillt, hatte ich im Betrieb dann einen Hinterwandinfarkt bekommen. Und der hat mir dann die Augen geöffnet, ja. Also meine Frau hat irgendwie toll reagiert. Die hat gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht mit dem. Und ich habe ihm gesagt, gib mir mal ein Glas Wasser oder ruf mal gerade den Hausarzt an, ne. Und der Hausarzt hat mir später gesagt, gut, dass Sie mich an dem Tag nicht erreicht haben. Wenn Ihre Frau gesagt hat, Ihr Mann vielleicht mit dem Herz irgendwas, nee, Ihr Mann ist kerngesund, der hat nichts mit dem Herz, ja. Doch, es war eben so. Und dann hat die den Notarzt bestellt und dann war ich nach 40 Minuten im Krankenhaus und das war mein Glück. So, und das sind die Dinge, ja, die machen dich demütig.
Mhm.
Und dann haben wir im Ruhestand eigentlich nochmal neu auch zueinander gefunden. Wir hatten viel mehr Zeit zueinander, haben wieder die Hobbys machen können, die wir so gerne gemacht haben. Wir sind viel wandern gegangen, wir haben den ein oder anderen Urlaub mehr gemacht, haben mehr Freunde getroffen. Das ist auch damals öfters zu kurz gekommen. Ja, und wenn sie jetzt hier sitzen würde, würde sie nicken, würde sagen, ja, genau so war es. Schätze ich mal.
Dann laden wir sie beim nächsten Mal einfach mit ein. Wenn wir die letzten, sagen wir mal, großzügig aufgerundet 30 Jahre Revue passieren lassen, ja, was kann man aus der Zeit mitnehmen? Was ist alles passiert?
Die Welt hat sich verändert. Oder die Welt hat sich verändert, weil wir Menschen uns auch verändert haben. Die Zeit ist schnelllebiger geworden, die Zeit ist hektischer geworden. Andere Werte spielen eine Rolle. In den letzten 2, 3 Jahren kommen alte Kempen auf mich zu und sagen, Jürgen, so wie die Tour früher war, ist sie heute nicht mehr. Das Familiäre ist ein bisschen abgegangen. Dann sage ich, wenn der Mensch sich nicht verändert hat, würden vielleicht wir heute noch alle in Höhlen leben. Das heißt, die Veränderung beeinflusst unser Dasein und das lässt sich eben auch bei der Vortour der Hoffnung nicht aufhalten. Will heißen, wir sind ja gewachsen und wenn wir in den letzten Jahren immer 500, 600, 700.000 Euro umgesetzt haben oder generiert haben, dann ist das ja schon wie ein kleines mittleres Unternehmen. Ja? Vor dem Hintergrund kann es nicht immer nur noch menscheln. Ja? Es kann nicht immer nur das Gute im Vordergrund stehen. Ja? Da sind unternehmerische Entscheidungen gefragt. Mhm. Es sind ja auch Entscheidungen gefragt, ob wir den einen oder anderen, der sich unheimlich für die Vortour der Hoffnung verdient gemacht hat, ob wir den noch mitnehmen, weil dieser Kumpel einfach nicht bereit ist zu trainieren oder weil er zu alt ist. Er fällt fast vom Fahrrad. Jetzt sagen Sie mal einem, der 20 Jahre dabei war, der ein Aktivposten war, Josef, tut uns leid, überleg doch mal. Ja? Das sind so Dinge, die hängen dir nach. Ja? Das tut einem im Herzen wirklich weh, aber du musst ja dann wiederum das Große und Ganze sehen. Ja? Also, diese Veränderungen spielen natürlich auch bei uns eine Rolle, aber was geblieben ist, und das kann ich in unserem heutigen Staat immer noch nicht begreifen, dass diese vielen Institutionen, die wir in Rheinland-Pfalz und in benachbarten Bundesländern, die wir begünstigen, dass die so auf Spendengelder angewiesen sind. Ja? Wir haben jetzt gerade die ganzen Rückläufe bekommen, nachdem die ihre Spenden bekommen haben, herzzerreißende Briefe, wo sie sich bedanken und uns erzählen, was sie mit den 10, 15, 20 oder 30.000 Euro alles gemacht haben oder machen werden, was sie können, um für die Kinder Erleichterungen zu schaffen, um den Kindern, ich sag mal auch vielleicht im Hospiz, die letzten Tage angenehm zu gestalten, emotional zu gestalten, was auch immer. Das ist geblieben. Komisch, aber ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es. Wir verstehen vieles zurzeit nicht. Ja, in vielen Bereichen, Politik, Gesellschaft, wenn ich nur die Gesundheit nehme oder heute Morgen wieder einen Artikel gelesen haben, wie viele Tafeln es in Deutschland gibt. Man kann natürlich nur sagen, toll, was die Leute dort machen, toll, dass es die Tafeln gibt, aber eigentlich eine Schande für unser Land, dass es sie gibt oder geben muss. Mhm. Ja? Also vor dem Hintergrund haben die 30 Jahre gezeigt, was man mit Beharrlichkeit erreichen kann für eine Gruppe von Menschen, also für benachteiligte Kinder, was man dafür erreichen kann, um ihnen zu helfen, ihnen Hoffnung zu bringen. Das ist geblieben und das wird auch noch die Jahre bleiben.
Mhm. Wenn ich jetzt aber an einen persönlichen Erfolg von Ihnen denke, der damit ja einhergegangen ist, glaube ich, dass die Menschlichkeit immer noch ganz, ganz groß ist. Und zwar habe ich gelesen, dass Sie für Ihre Arbeit auch das Bundesverdienstkreuz erhalten haben. Was war das für ein Gefühl, als der Anruf kam?
Ja, die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Da kommt eine Nachricht von der Staatskanzlei in Mainz, dass das bevorsteht. Dann schaut man mal auf das Papier und freut sich. Man weiß aber im Grunde genommen auch direkt, dass man es stellvertretend bekommt. Dann freut es einen, dass die Sache dadurch eine große Aufmerksamkeit bekommt. Und trotzdem, es ist was ganz, ganz Besonderes. Aber sehr emotional.
Auf jeden Fall, aber ich finde, dass das mehr als verdient ist und dass dieser jahrzehntelange Einsatz, dieses jahrzehntelange Engagement, was da einfach eben geleistet wurde. Und ich habe ja auch in unserem Gespräch gemerkt, mit wie viel Leidenschaft Sie heute noch darüber sprechen, was in Ihren Augen passiert, wenn Sie anfangen, darüber zu sprechen. Und ich finde, dass das eine sehr schöne Art ist, das eben zu honorieren. Und man hat als außenstehende Person vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, dieses Lob oder diese Anerkennung offen auszusprechen, die man dafür empfindet. Und deswegen finde ich es umso verdienter, wenn es eben eine Institution gibt, die sich die Mühe macht und sagt, hey, das muss man öffentlich anerkennen, das ist etwas, worüber man sprechen sollte, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass so viel Engagement, so viel Leidenschaft, so viel Freizeit von einer einzelnen Person darauf verwendet wird, das alles auf die Beine zu stellen. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, wie das 1996 alles angefangen hat. Also das ist das Jahr, in dem ich auf die Welt gekommen bin, nur um das ins Verhältnis zu setzen. Im ganz Kleinen zu zweit mit einem Kumpel aufs Fahrrad geschwungen, nach Gießen gefahren und dann eben nicht zu sagen, das ist jetzt eine einmalige Sache, sondern hey, wir konnten da wirklich was bezwecken. Das hat uns sogar noch Spaß gemacht darüber hinaus und wir setzen uns jetzt daran. Und dass man eben auch von den Mitradelnden erwartet, wenn du mitmachst, wir freuen uns, super, dass du den Einsatz zeigst, aber darüber hinaus dann auch noch dieses Engagement mitzubringen, dass die Person sagt, okay, ich schenke euch nicht nur meinen Namen, sondern ich gehe jetzt auch hin und sammle diese Spenden für euch das ganze Jahr über. Also diese Dynamik, die da auch einfach geschaffen wurde, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, wirklich.
Das ist schön, dass Sie das so bildlich umschreiben und beschreiben. Wir hören das heute sehr häufig, immer wieder, dass die Leute genau das sagen, was Sie eben formuliert haben. Schön, dass Sie das machen, aber dass Sie das, also nicht ich, sondern wir, sondern dass Sie das schon so lange machen und mit so einer Intensität, das ist bemerkenswert. Und das ist 28 Jahre, ja?
Ja.
Da kann man stolz drauf sein.
Ne? Auf jeden Fall. Ja? Also ich finde es auch immer toll, wenn jemand in seinem Leben diese Leidenschaft für sich entdecken kann oder irgendwas, wofür so viel brennt, dass da dieses Herzblut reinfließen kann. Weil ich glaube, was ich manchmal so im Alltag mittlerweile vermisse, dann ist das genau diese Leidenschaft, die Menschen irgendwie ganz oft fehlt. Dieses Herzblut, dieses Feuer, was in jemandem erwacht. Nicht nur für die gute Sache, sondern allgemein. Manchmal hat man so das Gefühl, wir sind alle so total abgestumpft. Und klar, es passiert ja auch unfassbar viel auf der Welt. Und mit den neuen Medien, so gesagt, hat man ja das Gefühl, dass das auch alles auf einen einprasselt. Vielleicht kommt das dann zwangsläufig, dass man so ein bisschen abstumpft. Aber umso schöner finde ich, eben wenn es nicht so ist, wenn noch Gefühle zugelassen werden, wenn Emotionen da sind, Leidenschaft und dann auch noch verbunden für den guten Zweck. Also ich finde Herzlichkeit, Nächstenliebe und dieses Warme, was da einfach mitkommt, das ist ganz, ganz wichtig.
Ich will das ganz kurz nochmal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Aber gestern Nachmittag für zwei alte Damen, das sind unsere Nachbarn gegenüber, ziemlich gebrechlich, mich angeboten, den Rasen zu mähen. Ne? Oh, und dass sie das machen und schön und so weiter. Und ich bin übrigens sehr gerne im Garten und deswegen habe ich mir selber eine Freude bereitet. Und dann hat sich so ergeben, dass ich dann mit denen auf der Terrasse saß und dann sagt die eine Dame, bald ist doch wieder die Vortour der Hoffnung. Wann radeln Sie dann? Habe ich das Ganze so erklärt, ja. Und dann habe ich den beiden Damen auch gesagt, weil die fragten mich, sie machen das doch schon so lange. Da habe ich den beiden auch nochmal erklärt, die Vortour der Hoffnung und die Tour der Hoffnung, die haben das Leben von meiner Frau und mir unheimlich reich gemacht. Wir haben unheimlich viel erleben dürfen. Wir wurden von Bundespräsidenten empfangen, von Angela Merkel, von, wie heißt der SPD-Kanzler?
Schröder?
Ja, von Schröder. Die sind übrigens alle auch teilweise mitgeradelt. Also Angela Merkel nicht, aber die haben uns von Berlin empfangen. Aber Rau und der jetzige Bundespräsident, da haben wir immer gesagt, das ist so unser Lohn. Nochmal 100% Ehrenamt. Aber wenn wir dann eine Einladung kamen in Schloss Bellevue, ja, oder hier in die Villa Hammerstein oder zu Angie ins Bundeskanzleramt, das sind unvergessene Momente, ohne sie jetzt überbordend darzustellen, aber das ist einfach schön, ja. Und das hat unser Leben so, so reich gemacht und die vielen Begegnungen mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Institutionen, mit den Betroffenen, um den Leuten zu erklären, wie wichtig es ist, sich für diese Gruppe einzusetzen. Ja? Also ich möchte das nicht missen und dann sage ich immer den Leuten, engagiere dich und du bekommst so viel zurück.
Mhm.
Ja? So viel.
Kinder lachen, wenn genau. Ihr ein Kind anlacht. Also das ist ja auch manchmal viel mehr wert als der materielle Wert dahinter.
Absolut.
Oder Geld.
Absolut.
Ich hatte auch schon einen Interviewpartner, der hat zu mir den schönen Satz gesagt, wir können uns alles kaufen, aber wir haben eben nur diese eine Gesundheit im Leben und die vergessen wir ganz oft. Und sie sind schon sehr häufig Zeuge davon geworden, dass wir tatsächlich nur eine Gesundheit haben, indem sie eben Spendengelder für nicht nur Benachteiligte, sondern eben auch krebskranke Kinder sammeln. Und ich glaube, das ist auch was, was man dann immer wieder vor Augen gehalten bekommt einfach dabei.
Wir erleben natürlich auch viele Abgründe, wenn wir diese Einrichtungen besuchen, sei es körperlich, geistig, sei es von der Psychologie her.
Mhm.
Wenn wir sagen, wir unterstützen hilfsbedürftige Institutionen, dann heißt das für uns Kinder, die aus Brennpunktfamilien kommen, Kinder, die vergewaltigt wurden, Alkoholexzesse, Drogen oder einfach nur Armut. Das will man dann im Jahr 2024 oder 23, 22, 2019 oder wie auch immer gar nicht glauben, wie weit verbreitet das in unserem Land ist. Das sind Nischenbereiche, die für uns alle nicht jeden Tag präsent sind, wenn sie nicht damit zusammentreffen, wenn sie nicht für diese große Sache arbeiten, ja, die sehen sie nicht. Ja, oder wenn wir dann vor kurzem wieder in einer Einrichtung waren, wo eben junge Menschen betreut worden sind, die wirklich, also junge Mädchen, die vergewaltigt worden sind, die für ihr ganzes Leben gezeichnet sind, ob sie jemals aus dieser Sache rauskommen, ob sie jemals ein normales Leben führen können, das weiß noch keiner. Ja? Aber das gibt es eben, das sind diese Abgründe. Und insofern glaube ich, dass es so wichtig ist, dass es Menschen gibt wie die Vortourradler oder viele andere mehr, die sich einbringen, um hier Hilfe zu geben.
Was wünschen Sie sich für die nächsten 10 Jahre?
Gesund zu bleiben. Alles andere ist da. Wir haben jeden Tag Brot und Butter und ein Stückchen Käse drauf. Alles gut. Gesund bleiben. Gesund bleiben ist alles.
Das sind doch sehr, sehr schöne Worte, die man gerne so im Raum stehen lassen möchte. Sehr warmherzig. Bevor wir uns jetzt aber unserem Gesprächsende widmen, mache ich das mit jedem meiner Gäste so, dass wir noch eine kurze Schnellfragerunde mit Entweder-Oder-Fragen haben. Und wenn Sie bereit sind, dann würde ich loslegen.
Ja, bitte.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Land?
Land.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Action oder Erholung?
Beides.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Pizza oder Pasta?
Schwierig, beides.
Träumer oder Realist?
Meine Frau sagt Träumer, ich sag Realist.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Gemütlicher Spaziergang oder Radtour?
Oh, das ist gemein, die Fragen. Radtouren.
Was ist typisch Jürgen?
Habe ich Bedenkzeit jetzt? Was ist typisch Jürgen? Weiß ich, ist blöd, wenn ich das jetzt selber sage. Meine Frau würde sagen oder meine Kumpels würden sagen, Menschenfänger.
Vielen, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch, für die Einblicke zur Vortour, für die persönlichen Geschichten, die ich mitnehmen durfte, für die Emotionalität und die Sensibilität, die wir hier erfahren durften. Ich kann mich nur noch mal ausdrücklich für das Gespräch bedanken, wünsche natürlich auch für die Tour in diesem Jahr ganz, ganz viel Erfolg und auch in den vielen, vielen weiteren Jahren viel Erfolg. Und ich bin ganz gespannt, was die Vortour dieses Jahr für einen neuen Rekord aufstellen wird.
Also zunächst mal ganz lieben Dank auch von mir. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Auch dieses lockere Miteinander ist schön, einfach toll, dass wir auch so die Möglichkeit hatten, etwas von über uns zu erzählen. Und lass uns in Verbindung bleiben.
Wunderbar. Wenn ich die heutige Folge nochmal Revue passieren lasse und mit einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre es wohl in erster Linie Leidenschaft. Ich habe heute einen Mann kennengelernt, der wirklich für das brennt, was er da seit fast 3 Jahrzehnten auf die Beine stellt, der mit Leib und Seele dabei ist. Man hat es vielleicht auch nur durchs Zuhören schon gemerkt, wie sehr er für dieses Thema gebrannt hat. Ich hatte dann noch das Vergnügen, ihm dabei zuzusehen, wie er immer mehr vor Euphorie gesprüht hat, wie seine Augen gefunkelt haben. Und ich fand es unfassbar berührend zu sehen, wie viel Leidenschaft jemand in den guten Zweck investiert. Und dass das heute so unfassbar selten geworden ist, dass man das so mitbekommt, dass sich jemand da mit Leib und Seele und mit allem, was er hat, in Anführungszeichen, für diesen guten, wohltätigen Zweck einsetzt, ganz Großes geschaffen hat. Also wir haben es ja gehört, die Vortour hat mit 2 Personen, mit ihm und einem Bekannten gestartet. Und mittlerweile sind zwischen 130 und 150 dazugekommen und absolvieren da ganz tolle Touren, einfach reißen ganz, ganz viele Menschen mit, haben eine unglaubliche Dynamik und das war einfach sehr motivierend und sehr schön zu sehen, wie das Früchte tragen kann nach so vielen Jahren. Mein Learning aus der heutigen Folge ist, dass ich vielleicht der Leidenschaft wieder mehr Raum in meinem Leben geben möchte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich mich dabei vor allem auf mich selbst fokussiere. Ich glaube, das tun wir alle genug im Alltag. Sondern dass wir einfach auch mal wieder ein bisschen links und rechts gucken, vor der eigenen Haustür gucken. Und ich glaube, wir denken immer alle daran, wenn wir irgendetwas ehrenamtlich machen oder uns engagieren wollen, dass dann total viel von uns erwartet wird, dass wir alle so sein müssen wie die Initiatoren der Vortour de Hoffnung oder wie Jürgen Grünwald. Aber ich glaube, dass wir mit sehr viel weniger auch schon einen ganz großen Beitrag leisten können. Deswegen würde ich hier gerne dazu aufrufen, dass wir das alle vielleicht ab und zu mal machen und links und rechts einfach schauen, ein bisschen mehr Nächstenliebe walten lassen und vielleicht einfach so ein bisschen mehr Leidenschaft wieder zurückgewinnen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Es freut mich, wenn ihr bis hierhin dabei wart, wenn ihr die Folge mit Jürgen Grünwald genauso spannend und toll und inspirierend und leidenschaftlich fandet wie ich auch. Ich bin mir sicher, dass wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.